Etty Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. Der Podcast zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Miada.
Über 800 Meta-Analysen hat er 2008 zu einer einzigartigen Studie zusammengefasst. Der neuseeländische Pädagoge John Hattie, dessen Buch Visible Learning Standards setzte in der Debatte über die Wirkung von Schule und die Frage, was die Wissenschaft tatsächlich über das Lernen weiß. Der Augsburger Schulpädagogikprofessor Klaus Zierer hat Visible Learning nicht nur ins Deutsche übersetzt, er interpretierte es auch für das deutsche Schulsystem. Dieses Frühjahr ist Hatties Visible Learning 2.0 erschienen. Die Gelegenheit für Brandenburgs Bildungsministerium und das neue Landesinstitut für Schule und Lehrkräftebildung Libra, Klaus Zierer, um ein Best-of zu bitten. Hattie Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht. 9 Kapitel über die wichtigsten Faktoren für gelingenden Unterricht. Mein Name ist Jan-Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und dies ist der Podcast zu Kapitel 3. Unterschiedlich, aber immer einflussreich. Familien. Hallo Herr Zierer.
Hallo Herr Viada.
Lassen Sie uns einsteigen, diesmal mit einem Faktor, der in fast keiner Debatte über Bildungsgerechtigkeit fehlt. Sozioökonomischer Status. Und wenn man den Debatten glauben darf, ist das der ganz entscheidende Faktor, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Stimmt das?
Aus empirischer Sicht definitiv. Auch in Visible Learning erreicht dieser Faktor eine Effektstärke deutlich über diese 0,4, die wir im Podcast 1 als besonders wirksam herausgestellt haben. Und es zeigt sich auch, dass Kinder aus bildungsnahen Milieus stärker und bessere Schulleistungen erreichen als Kinder aus bildungsfernen Milieus. Das heißt, der Einfluss des Elternhauses zeigt sich hier sehr deutlich. Aus empirischer Sicht muss man aber fast hinzufügen, aber wovon soll der Bildungserfolg denn sonst abhängen? Die Kinder verbringen die meiste Zeit ihres Lebens bereits zu Hause. Die Interaktion in den Familien ist ausgesprochen einflussreich, sodass zunächst mal keine Überraschung daran besteht, dass der Einfluss des sozioökonomischen Status das hier gegeben ist.
Gleichzeitig stellen Sie fest, dass er sich im Grunde über strukturelle Veränderungen von Schule kaum beeinflussen lässt. Das liegt jetzt erstmal nahe, weil der sozioökonomische Status ist nichts, was irgendwie durch Lernen kommt, sondern der ist da. Heißt das, Schule ist machtlos?
Zunächst muss man, glaube ich, mal kurz erläutern, warum das so der Fall ist. Und ich glaube, man tut das ganz schön mit dem sogenannten Matthäus-Effekt. Wir können beispielsweise feststellen, dass bei allen pädagogischen Maßnahmen, die die Schule anbietet, ob das die Ganztagsschule ist, ob das der Bereich der individuellen Förderung ist, ob das irgendwelche Zuschaltstunden sind, dass Kinder aus bildungsnahen Milieus diese Angebote besser nutzen können als Kinder aus bildungsfernen Milieus. Und ein Schlüssel an der Stelle ist durchaus die Frage der Sprache, die sprachliche Kompetenz, die am Bildungsniveau hängt und ist auch eine Frage von Selbstkonzept, Selbstvertrauen, das erneut wieder an dem milieuspezifischen Hintergrund der Kinder hängt. Und an der Stelle muss man eingestehen, Schule ist ein Stück weit machtlos. Und jeder Versuch, dass Schule hier all diese Probleme, die in der Gesellschaft existieren, all diese Probleme, die vielleicht in Familien existieren, lösen zu wollen, von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Es ist manchmal Überforderung der Schule, sie als Reparaturanstalt der Gesellschaft zu sehen. Was aber, und das ist der entscheidende Schritt aus empirischer Sicht, dann nicht bedeutet, dass wir nichts unternehmen sollen, sondern es ist aus meiner Sicht für das Schulsystem ganz wichtig, realistische Ziele zu setzen und zu überlegen, wo kann ich jedes Kind bestmöglich unterstützen. Und für diesen Anspruch ist es aber durchaus wichtig zu erkennen, wo habe ich Einfluss auf die Kinder, wo habe ich Einfluss auf die Familien und wo muss ich vielleicht aber auch anerkennen, dass die Wege schon so stark beschritten sind, dass sich ein Stück weit diese Situation nicht mehr grundlegend verändern wird können.
Wir sprechen ja über Wirkung im Unterricht, aber lassen Sie uns einen Augenblick lang mal etwas herauszoomen aus dem Unterricht. Sie haben das Stichwort Ganztag angesprochen. Man könnte auch sagen, frühkindliche Bildung wird oft als eine Möglichkeit gesehen, um auch den Einfluss des sozioökonomischen Status zurückzudrängen. Sinnvoll, die Kita möglichst für alle zu öffnen? Ist es sinnvoll, den Ganztag, die Ganztagsschule möglichst für alle Kinder zu öffnen, vielleicht sogar obligatorisch zu machen?
Also aus empirischer Sicht ist das Ergebnis nicht eindeutig an der Stelle. Wir haben ja den Hinweis darauf, dass es gar nicht so sehr die Struktur ist. Also es ist nicht der Ganztag, der automatisch positiv ist. Es ist ja nicht automatisch die frühkindliche Bildung, die positiv ist, sondern es kommt immer ganz stark auf die Qualität innerhalb dieser Strukturen letztendlich ab. Das heißt, ist die Ganztagsschule eine, die besonders lernförderlich ist, auf der die individuellen Voraussetzungen besonders aufgegriffen werden, in der ganz eine starke pädagogische Atmosphäre herrscht, von der dann alle Kinder in bestmöglicher Art und Weise profitieren können. Sodass man an der Stelle aus empirischer Sicht deutlich machen muss, wir müssen ganz stark über die Qualität diskutieren und dann bitte aber immer auch nicht nur über die Qualität in diesen Bildungsangeboten von staatlicher Seite, sondern immer auch die Qualität in den Familien. Denn egal, ob das Kind in den Ganztag geht oder irgendeine andere frühkindliche Förderung erfährt, das Kind ist nach wie vor zu Hause und der Einfluss des Elternhauses ist immens. Das heißt mit anderen Worten, wie gelingt es der Schule, einen Impuls an die Familien zu geben, dass sie ihre Chance, ihr Potenzial auch jenseits vom Bildungsmilieu optimal für das Kind umsetzen können. Und ich mache es mir ganz konkret. Ob ich ein Kind zu Hause abends vorlese oder nicht, das hängt nicht unbedingt vom Bildungsmilieu ab. Manche Eltern sind in der Arbeit, können es nicht tun, ist klar. Aber grundsätzlich die Bereitschaft, mit meinem Kind Lernzeit zu verbringen, mein Kind eine positive Lernatmosphäre mitzugeben, das Kind zu unterstützen, zu stärken, nachzufragen, wie es ihm geht, ist etwas, was ein Stück weit unabhängig vom Milieu ist, was aber viele Eltern gerade aus bildungsfernen Milieus nicht auf dem Schirm haben. Und hier kann Schule durch konstruktive Elternarbeit den Familien klar machen, wie wichtig sie für den Bildungsprozess sind und dann, wie Sie es recht schön gesagt haben, diesen Einfluss des sozioökonomischen Status abmildern. Wir werden ihn auslöschen können, aber wenn wir es schaffen, ihn abzumildern und damit allen Kindern mehr Bildungsgerechtigkeit zuteil werden zu lassen, haben wir schon viel erreicht.
Das ist dann, was Sie gerade beschrieben haben, wenn ich es richtig verstehe, der Faktor häusliches Anregungsniveau. Da habe ich zuerst gedacht, als ich über den Faktor las, na ja, ist doch wieder logisch. Sozioökonomischer Status führt natürlich auch dazu, dass in bildungsnahen Familien ein höheres häusliches Anregungsniveau herrscht. Gleichzeitig sagen Sie aber, und Sie haben es eben beschrieben, genau da kann Schule einen Unterschied machen. Das ist ja wiederum eigentlich recht motivierend für Lehrpersonen.
Ja, das ist definitiv ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, dass in Familien aus bildungsnahen Milieus ein größeres Anregungsniveau ist, liegt auf der Hand. Eltern, die selber einen Bildungsabschluss haben, die durch die Mühlen des Systems erfolgreich durchgegangen sind, die entwickeln eine Sprache der Bildung, die wissen, was Lernen bedeutet, die wissen, wie man sich stärkt, wie man miteinander umgehen muss. Familien, in denen das nicht der Fall ist, denen fehlt ganz einfach diese Erfahrung. Und genau an der Stelle kann aber Schule ansetzen, um deutlich zu machen, in der Interaktion mit diesen Eltern, im Gespräch mit diesen Familien, wie sie dennoch ihre Kinder stärken können. Und das sind manchmal ganz einfache Geschichten, wie den Kindern nach dem Schultag zu fragen, wie ist denn hier heute gegangen? Wie hast du dich gefühlt? Was war dein positives Erlebnis? Oder wie ich vorhin gesagt habe, dass man am Abend sich nochmal hinsetzt, nochmal den nächsten Tag durch den Kopf gehen lässt, durch den Stundenplan schaut, miteinander den Schulranzen packt, dem Kinder auch Mut macht beim Zu-Bett-Gehen, vielleicht ein paar Sätze vorliest, irgendwas erzählt. All das ist ungeheuer wirksame Bildungszeit und das können schon viele Familien umsetzen. Manche brauchen den Impuls von der Schule, aber da ist natürlich ein schönes Einfallstor, wo wir hier auch für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen können.
In Ihrem Kapitel, im Kapitel 3, sagen Sie aber auch, diese Kooperation auf Augenhöhe zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Eltern stößt an ihre Grenzen. Dort, wo sie sich eben nicht herstellen lässt, stößt auch die Arbeit der Lehrkräfte an die Grenzen. Muss man realistisch sein? Sind einige Eltern einfach nicht erreichbar?
Es ist manchmal ein ganz hartes Ergebnis, aber ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen manchmal auch ehrlich sein. Wir werden nicht alle Eltern erreichen können. Wir werden auch nicht alle Kinder zum Abitur führen können, so schön es wäre. Aber das wäre Überforderung des Schulsystems. Also ein gewisser Realismus, so hart er manchmal ist, ist notwendig. Der soll aber auch an der Stelle nicht dazu führen, dass man sozusagen den Kopf in den Sand steckt und nicht versucht, was anzustoßen. Ich war vor einiger Zeit mal an der Rütli-Schule in Berlin. Es war einmal eine Schule, wo sich kein Lehrer mehr ins Klassenzimmer getraut hat, weil so viel Gewalt an den Schulen war. Und dort hat man echt viel verändert, gerade im Kontext von Elternarbeit, um genau jene Eltern zu bekommen, die man sonst nie bekommen hätte. Man hat halt Elterncafés beispielsweise implementiert und den Eltern mal einen Rahmen gegeben, wo es auf den ersten Blick gar nicht um Schule geht, sondern wo es auch um das Elternsein, um die Gemeinschaft, um das Wertschätzen, um das Mitgenommen, auch in einer fremden Kultur geht. Und damit hat man diese Eltern sozusagen gewonnen, man hat sie in den Dialog gebracht und hat dann in weiteren Schritten mit ihnen auch mal über Schule und Unterricht sprechen können. Und genauso kleine Puzzleteile muss man hier zusammenführen, dass die Schule auch auf dieser Ebene öffnet und dann solche Eltern gewinnt, die man normalerweise nicht bekommen könnte und damit auch einen wichtigen Beitrag für die Bildung der Kinder zu leisten.
Was eben wiederum das zeigt, was Sie anfangs sagten, man darf Schule an sich auch nicht mit Erwartungen überfrachten, aber umgekehrt kann man über Quartiersarbeit, kann man über die Arbeit in Stadtvierteln in Verbindung mit Schule viel erreichen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Erfolg der Rütli-Schule gewesen, dass man dort eben Bildung ganzheitlich umfassend gedacht hat. Ist das jetzt ein Widerspruch dafür, dass wir vor allem auf den Unterricht schauen? Das ist ein
Nein,
Widerspruch dazu?
ganz im Gegenteil, weil im Grunde der Unterricht ja umso besser funktioniert, je besser auch die Elternarbeit funktioniert. Das heißt, viele Probleme im Klassenzimmer, die wir tagtäglich im Unterricht haben, können wir beseitigen, indem wir die Eltern als Partner mit ins Boot nehmen und über eine Quartiersarbeit Erziehungskoalitionen schmieden. Dass eben nicht nur ich als Lehrer alle Probleme im Klassenzimmer lösen muss, sondern viele Probleme kann ich bereits außerhalb des Klassenzimmers lösen, um dann im Unterricht wieder viel stärker auf die Qualität gehen zu können und dort auch einen größeren Lerneffekt erzielen können.
Das war Hetti Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht, Teil 3 des Podcasts zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Viada. Vielen Dank, Herr Zierer.
Vielen Dank, Herr Werder.